Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Mit Sport das Image aufpolieren. Sportswashing nennt man das. Katar als WM-Ausrichter in diesem Jahr macht man diesen Vorwurf oft. Wir schauen heute aber auch in viele westliche Länder und berichten darüber, ob und wann auch hier Sportswashing betrieben wird. Dieser Vorwurf geht auch in Richtung Pekings, wo hier nicht einmal 4 Wochen die Olympischen Winterspiele eröffnet werden. Hier im Deutschlandfunk macht einer aus seinem Herzen keine Mördergrube.
Also ich persönlich, für mich, habe keine Lust auf Peking. Das habe ich auch immer gesagt, dazu stehe ich auch. Es macht mir keinen Spaß, in eine Stadt zu gehen, wo ich permanent überwacht werde, wo man mir vorschreibt, wo ich hingehen darf, wo man mir vorschreibt, ob ich beim Jubel eine Maske aufsetzen muss oder nicht. Ich traue dem IOC null, weil da braucht man nicht einmal 3 Finger dazu zu sehen, um was es denn wirklich geht. Um Sport geht es in vielen Bereichen auf jeden Fall nicht mehr.
Wolfgang Mayer, Alpinsportdirektor im Deutschen Skiverband. Das Gespräch mit ihm hier in einer halben Stunde. Fast hätten die Spiele ja nicht in Peking, sondern in Almaty in Kasachstan stattgefunden. Dort schauen wir heute auch hin. Die blutigen Unruhen beschäftigen die Welt aktuell. Der Wintersport des Tages und natürlich die Fußball-Bundesliga. Das alles bis 20 Uhr. Den Anfang macht aber heute das große sportpolitische Thema dieser zu Ende gehenden ersten Woche 2022. Darf Novak Djokovic in Australien einreisen oder nicht und bei den Australian Open spielen? Heute hat die Geschichte das nächste Kapitel und noch mehr Fragezeichen bekommen. Lutz Kulling fasst zusammen.
Ein angeblich positiver PCR-Test vom 16. Dezember. Das ist die neueste Wendung im Wirbel um die verweigerte Einreise von Tennis-Superstar Novak Djokovic nach Australien. Bei einer gerichtlichen Anhörung präsentierten die Anwälte des Serben diesen Test. Das geht aus Dokumenten hervor, die von einem Gericht in Melbourne veröffentlicht wurden. Sollte sich der positive PCR-Test bestätigen, könnte Djokovic eventuell doch das Recht gehabt haben, nach Australien zu reisen. Bisher ist ihm die Einreise verweigert worden. Sein Visum wurde am Flughafen Melbourne aberkannt. Djokovic, so der Vorwurf, konnte nicht die nötigen Dokumente für seine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen. Seit Mittwoch sitzt er deshalb in einem Hotel für Ausreisepflichtige fest. Seine Anwälte beantragten jetzt, dass er an einen anderen Ort gebracht wird, um sich auf die kommende Woche beginnenden Australian Open vorbereiten zu können. Bisher war das immer abgelehnt worden. Nach Australien einreisen darf aktuell nur, wer vollständig geimpft ist. Djokovic macht aber ein großes Geheimnis um seinen Impfstatus. Immer wieder war er in der Vergangenheit als Impfskeptiker in Erscheinung getreten. Und die von ihm beantragte Ausnahmegenehmigung würde er als Geimpfter auch nicht benötigen. Der positive PCR-Test aus dem Dezember soll nun also den Beweis liefern, dass Djokovic zum zweiten Mal an Covid-19 erkrankt ist. Bereits im Juni 2020 wurde er während der von ihm veranstalteten und heftig kritisierten Adria-Tour positiv getestet. Die Fragezeichen in diesem Fall werden aber eher größer als kleiner. Warum beispielsweise hatte Djokovic diese Infektion nicht direkt bei der Einreise angegeben? Außerdem sorgen Fotos des Weltranglisten-Ersten für Diskussionen. Am 17. Dezember, am Tag nach der jetzt angegebenen Infektion, steht Djokovic bei einer Veranstaltung mit Serbiens Tennisnachwuchs für Selfies zur Verfügung, ohne Abstand und ohne Maske. Öffentlich äußert sich der Serbe bislang nicht zu diesem Thema. Bei Instagram bedankte er sich gestern nur kurz für die Unterstützung seiner Fans, die vor dem Hotel in Melbourne singend ihre Solidarität mit ihrem Star kundtun. Am Montagvormittag um 10 Uhr australischer Zeit will das Gericht in Melbourne entscheiden, ob Djokovic das Land verlassen muss oder ob er doch einreisen darf und damit an den Australian Open teilnehmen kann, bei denen er als Titelverteidiger antreten würde. Unterdessen ist die ebenfalls an der Einreise gehinderte Tschechin Renata Voráčová wieder aus Australien abgereist. Tschechiens Außenminister Jan Lipavský bestätigte das.
In 36 Stunden wissen wir bei Novak Djokovic also mehr. Wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass wir über Impfungen und verweigerte Visa reden im Zusammenhang mit Tennis? Die Fußball-Bundesliga ist zurück aus der Winterpause, besser gesagt aus der Weihnachtspause. Es waren ja nur gut 2 Wochen Pause. Im Abendspiel führt Eintracht Frankfurt kurz vor der Halbzeit nach einem Doppelpack von Boré mit 2:0 gegen Dortmund. Der Überraschungsdritte der Hinrunde, der SC Freiburg, musste heute gegen Abstiegskandidat Bielefeld ein Unentschieden hinnehmen. Julia Metzner.
Mit einem Kraftakt belohnt sich Bielefeld und schockt den SC Freiburg. Dabei war Freiburg in der 6. Minute durch Haberer in Führung gegangen, legte nach der Pause direkt mit dem 2:0 durch Jong nach. Aber Bielefeld gab nie auf, sorgte mit dem 1:2 durch Okugawa für einen Bruch im Spiel der Freiburger. Der Fluss war weg, der Kampf zurück und darin war am Ende Bielefeld stärker, belohnte sich mit dem 2:2 Ausgleichstreffer durch den eingewechselten Lasme. Das war auch das Endergebnis. Freiburg wird sich über viele vergebene Chancen ärgern. Bielefeld ist im Abstiegskampf zum 3. Mal in Folge ungeschlagen.
Neuer Tabellendritter ist jetzt der badische Rivale von Freiburg, nämlich Hoffenheim. Seit 7 Spielen ungeschlagen ist die Position für Trainer Sebastian Hoeneß aber noch zweitrangig.
Ich weiß, es ist eine Floskel, aber es ist so, es ist eine Momentaufnahme. Die Tabelle ist weiterhin eng. wir sind gut beraten, uns auf das zu fokussieren, was wir jeden Tag machen. Und alles andere muss man mitnehmen. Es ist auch ein Stück weit eine Bestätigung für gute Arbeit. Das darf den Jungs gerne auch Selbstvertrauen geben, aber jede Woche neu, ja, das ist das Wichtigste.
Wie es zum 3:1 heute gegen Augsburg kam, fasst Florian Winkler zusammen.
Die Hoffenheimer Erfolgsserie hält an. Zwar ging der Gast aus Augsburg überraschend früh in der 5. Minute durch Gregoritschs Kopfballtreffer in Führung. Aber die TSG danach mit mehr Ballbesitz und guten Möglichkeiten überbrückte auch eine schwache Phase in der ersten Halbzeit, um sich dann durch Ilas Bebus Doppelpack kurz vor der Pause zurückzumelden. Auch in der zweiten Halbzeit die Kraichgauer mit mehr Spielanteilen, aber lange nicht zwingend genug. Dem FCA fiel auch mit Rekordneuzugang Pepi offensiv zu wenig ein. In der Nachspielzeit machte dann David Raum alles klar und traf zum 3:1 Endstand. Die TSG ist nun seit 7 Spielen ungeschlagen und steht auf einem Champions-League-Platz. Augsburg steckt weiter tief im Abstiegskampf und belegt Relegationsplatz 16.
Hoffenheim überholt aber auch Bayer Leverkusen. Die Werkself trennte sich heute 2:2 unentschieden von Union Berlin. Marc Eschweiler berichtet.
Hochinteressant und bis zur letzten Minute hochspannend. So könnte man das Duell zum Rückrundenauftakt zwischen Leverkusen und Union Berlin zusammenfassen. Vor allem in der zweiten Halbzeit lieferten sich beide einen offenen Schlagabtausch mit vielen Chancen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit dominierte Leverkusen. Trotz vieler Möglichkeiten traf aber nur Schick für die Werkself. Mit der ersten Chance des Spiels erzielte Union durch Prömel kurz vor der Pause den überraschenden Ausgleich. Wieder Prömel brachte Berlin dann in der 50. Minute sogar in Führung. Tah köpfte für Leverkusen in der 84. Minute den 2:2 Ausgleich. In der Nachspielzeit setzte Union Soucipka noch einen Schuss an den Pfosten.
Gleich 3 Spieler fehlten heute bei der Partie. 2 in Leverkusen, 1 bei Union, wegen des morgen startenden Afrika-Cups. Die Kontinentalmeisterschaft im Januar ist alle 2 Jahre ein Ärgernis für viele Vereine in Europa. Dieses Mal aber sind die Sorgenfalten größer, denn auch Gastgeberland Kamerun ist Hochrisikogebiet. Dunja Sadaki ist unsere Korrespondentin und mir jetzt live zugeschaltet. Frau Sadaki, es geht los morgen mit der Partie Kamerun gegen Burkina Faso. 60.000 Menschen dürfen im Stadion sein. Gibt es da keine Angst vor einem Superspreader-Event?
Doch, es gibt Ängste und Sorgen von verschiedenen Seiten, vor allem natürlich von Seiten der europäischen Clubs, die ja um ihre Spieler mitten in der Saison bangen. Diese Diskussion wurde jetzt in den vergangenen Wochen laut und breit und öffentlich geführt. Kamerun ja gilt als Hochrisikogebiet, wie halb Europa übrigens auch. Und die Regierung im Land sagt, sie hat die Situation im Griff. Zu den Zahlen, wenn wir die uns angucken, es gibt etwa 100.000 registrierte Infizierte, etwa 1.900 Tote seit Beginn der Pandemie 2020 bei etwa 26 Millionen Einwohnern, also vergleichsweise deutlich niedrigere Zahlen, als wir das beispielsweise aus Deutschland oder anderen europäischen Staaten kennen. Man muss dazu sagen, die Pandemie verläuft in vielen afrikanischen Staaten etwas anders im Verhältnis als in Europa. Zum einen natürlich, weil die Testlage teilweise nicht dieselbe ist, weil weniger getestet wird, und zum anderen, weil die Bevölkerung mehrheitlich hier jung ist, oftmals unter 20 Jahre, und in diesem Zusammenhang versteht zum Beispiel die Bevölkerung in Kamerun den Druck dieser europäischen Clubs mit Sicht auf die Pandemie nicht. Und dort herrschte ein relativ großes Unverständnis.
Wie sieht denn jetzt beim Afrika-Cup das Corona-Schutzkonzept der Veranstalter aus?
Ja, das wurde vielfach kritisiert von europäischen Clubs. Also es gilt, nur wer geimpft ist, kommt ins Stadion. Das heißt, Fans müssen vollständig geimpft sein gegen Covid-19 und zusätzlich negativ getestet sein. Das heißt, entweder einen PCR-Test oder einen Antigentest innerhalb von einer bestimmten Stundenzahl vorweisen können, um eben an den Fußballspielen, am Fußballspiel gucken, teilnehmen zu können. Die Veranstaltungsorte sind auch nicht auf 100% ausgerichtet, sondern sollen nur zum Beispiel auf 60% der Kapazität begrenzt sein. Wenn nicht Kamerun, also das Gastgeberland, selbst spielt, dann sollen 80% der Stadien ausgelastet sein. Die Spieler sollen jeden Tag getestet werden. So will man Schutz garantieren vor Ort. Aber wie gesagt, dieses Schutzkonzept hat viel Kritik vorgerufen, weil es zu untransparent, zu lasch wahrgenommen wird. Und wir haben in den vergangenen Wochen ja auch schon mitgekriegt, dass es sowieso schon Spieler gibt, die sich bereits angesteckt haben vor Turnierstart.
Wie groß ist denn trotzdem die Vorfreude im Gastgeberland in Kamerun?
Ja, Kamerun ist, ich würde schon sagen, in großen Teilen ein fußballverrücktes Land. Große Bevölkerungsteile lieben den Sport. Viele freuen sich auf das Turnier, mit denen ich gesprochen habe. Manche haben ein bisschen Bauchweh und haben gesagt, ich gehe aber eigentlich vielleicht lieber nicht ins Stadion aus Sorge vor einer Ansteckung. Dazu muss man aber auch sagen, es gab wirklich bis gestern extrem große Frust, weil viele gesagt haben, trotz großer Versuche gab es überhaupt keine Tickets, gab es kein Rankommen an Tickets für zum Beispiel das Spiel jetzt am Sonntag. Aber es gab auch andere zahlreiche Kontroversen. Kontroversen, die wir kennen im Zuge solcher großen Sportereignisse. Also, dass die gebauten Stadien zu teuer sind oder wer die überhaupt gebaut hat. Aber man muss sagen, neben der Pandemie und diesen Kontroversen gibt es in Kamerun ganz klar andere Sicherheitsbedenken. Kamerun hat Probleme mit Terrorismus seit Jahren. Gleichzeitig herrscht ein blutiger Bürgerkrieg, den man eigentlich nicht vergessen kann. Der Grund ist, das Land ist sozusagen zweigeteilt in einen französischsprachigen Teil und einen englischsprachigen Teil. Und die englische Minderheit fühlt sich seit Jahren im Land von der französischsprachigen Regierung unterdrückt. Deswegen gibt es Unabhängigkeitsbewegungen, es gibt blutige Konflikte, die bis jetzt, muss man sagen, nicht abgeebbt sind. Und auch der Regierung werden immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Also das ist das Setting, in dem dieses große Kontinentalturnier stattfindet.
Aber wenn Sie diesen Bürgerkrieg ansprechen, dazu eben die Corona-Lage, warum findet das Turnier dann überhaupt in Kamerun statt?
Also aus afrikanischer Sicht. Es ist natürlich das größte Sportereignis des Kontinents, auf das auch hingefiebert wurde. Man muss sagen, es wurde ja bereits einmal wegen Corona verschoben und viele blicken eben nach Europa, machen Vergleiche mit der Europameisterschaft, die stattgefunden hat und sagen, wenn wir uns die Zahlen, die geringeren Fallzahlen im Vergleich zu Europa angucken und eine deutlich jüngere Bevölkerung, obwohl natürlich auch wesentlich weniger Leute in Kamerun geimpft sind, nicht mal 3% der Bevölkerung, dann muss man doch sagen, warum soll dieses Turnier nicht stattfinden aus afrikanischer Sicht? Zum Konflikt im Land. Es gibt manche, die sagen, ja, vielleicht kann ja dieses Sportevent Bevölkerungsteile näher zusammenbringen. Und andere sagen, das ist eine naive Sicht. Das könnte eher eine Möglichkeit sein, der viel kritisierten Regierung diesen Konflikt herunterzuspielen, der, wie gesagt, Menschenrechtsverletzungen immer wieder vorgeworfen worden sind.
Danke an Dunja Sadaki zu diesen Informationen zum Start des Afrika-Cups morgen. Wir kommen zurück in die Fußball-Bundesliga. Auch RB Leipzig muss 2 Spieler abstellen für das Turnier. Heute beim 4:1 gegen Mainz trumpfte vor allem ein Franzose auf. Raimo Hinsdorf berichtet.
Schön, wer einen Unterschiedsspieler wie Christopher Nkunku in seinen Reihen weiß. RB Leipzig hat bei all der verschwenderischen Qualität im Kader diesen Ballzauberer sehnlich zurückerwartet. Und allein Nkunku zeigte Mainz 05 beim 4:1 schon die Grenzen auf. Zunächst nach seiner überstandenen Corona-Infektion noch geschont, kam der Franzose zur Pause ins Spiel, passte und schnippelte nach Herzenslust. 2 Tore vorbereitet, 1 geschossen. Und auch sein Kollege Dominik Szoboszlai war nach seinem 4. Saisontreffer erleichtert.
Ich will einfach auf dem Platz sein und machen, was ich von mir selber erwarte. Und ja, der Mannschaft zu helfen. Vielleicht hatten wir nicht so ein halbes Jahr hinter uns, was wir uns vorgestellt haben. Aber wie man sieht, wir können auch so spielen, wie wir heute gespielt haben.
Mainz hatte stark begonnen und schien Leipzigs Verunsicherung nutzen zu können. Nach Silvers verwandeltem Handelfmeter schien den Gästen der Stecker gezogen. Yesong Lee brachte mit dem 1:2 in Unterzahl noch mal Hoffnung zurück. Aber gegen zaubernde und konsequente Nkunku, Szoboszlai oder Silva waren Bo Svensson-Schützlinge chancenlos. Der Mainzer Trainer haderte mit dem frühen Handelfmeter, verursacht von Alexander Hack.
Natürlich die Höchststrafe im Fußball mit roter Karte und Elfmeter. Danach war es ein komplett anderes Spiel. Und er weiß genau, dass der natürlich der entscheidende Szene war in diesem Spiel. Fehler passieren, weiter geht's.
Leipzig revanchiert sich mit dem 4:1 für die Hinrundenpleite und schiebt sich wieder näher an die internationalen Ränge der Bundesliga.
Im Tabellenkeller schöpft Schlusslicht Greuther Fürth weiter etwas Mut, wenngleich das 0:0 gegen den VfB Stuttgart auch kein wirklicher Schritt nach vorne war. Erich Wartusch fasst die Partie zusammen.
Nimmt man die Statistik zur Hand, kann die Spielvereinigung Greuther Fürth durchaus etwas Positives vermelden. Das 3. Heimspiel ohne Gegentor, das macht Mut. Gleichzeitig verpasste der Tabellenletzte gleich mehrmals den VfB Stuttgart, möglicherweise noch tiefer in den Abstiegskampf hineinzuziehen. Kapitän Branimir Rogota vergab gleich 2-mal eine Riesenchance, scheiterte zum Beispiel mit einem Kopfball an VfB-Keeper Müller.
Ja, es ist bitter. Also ich weiß selber nicht, wie er den ersten hält. Den zweiten ist der Torwart und dann der Anton noch vor die Linie. Klar tut das halt weh, aber wir müssen einfach weiter kämpfen.
Mit einer stabilen Defensive wird es dann irgendwann auch offensiv wieder besser werden. So hofft man es in Fürth. Das Wort Klassenerhalt soll dabei, sagt Verteidiger Sebastian Griesbeck, vorerst keiner in den Mund nehmen.
Wir gucken derzeit nicht auf die Tabelle. Wir schauen von Spiel zu Spiel wirklich und versuchen, unsere Punkte zu holen. Und dann hoffen wir, dass wir am 32. und 33. Spieltag mal auf die Tabelle gucken können und uns sagen können, da ist noch was drin.
Der Auftakt zu dieser Rückrunde war ja von vielen Schlagzeilen begleitet nach den vielen Corona-Fällen bei den Bayern. 1:2 unterlag der Rekordmeister gestern gegen Mönchengladbach. Die Chance also für Verfolger Borussia Dortmund, das zu nutzen und den Rückstand in der Tabelle zumindest etwas zu verkürzen. Aber in Frankfurt im Abendspiel dieses Spieltags sieht es zur Halbzeit ganz und gar nicht nach 3 Punkten für die Dortmunder aus. Philipp Hofmeister.
Das ist bislang gar nichts in Sachen Attacke Richtung Spitzenreiter Bayern München, was Borussia Dortmund im ersten Topspiel des neuen Bundesliga-Jahres zeigt. 0:2 steht es aus Sicht des BVB zur Pause gegen Eintracht Frankfurt. Dortmund in den ersten 10 Minuten sehr präsent. Meunier traf den Außenpfosten, dann aber kam die Eintracht und traf zweimal durch Doppelpacker Raphael Boré. Erst im Anschluss an einen Kostic-Freistoß, dann per Drehschuss, ein Dicker anschließend noch mit dem Pfosten für Frankfurt und der Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Dortmund am Ende der ersten Hälfte nochmal mit einem kleinen Lebenszeichen. Auch hier ein Pfostentreffer von Daniel Mahlen. Unter dem Strich aber macht Dortmund viel zu wenig Betrieb. Frankfurt ist immer gefährlich und führt zur Pause verdientermaßen gegen den BVB mit 2:0.
Eine Szene hat sich vielen Fernsehzuschauern eingebrannt. Der Zusammenbruch von Christian Eriksen bei der Fußball-EM im Vorrundenspiel Dänemark gegen Finnland. Minutenlang kämpfen Ärzte noch auf dem Rasen um sein Leben, sein Herz war stillgestanden. Ob Christian Eriksen je wieder Fußball spielen kann, ist ungewiss. Im ersten Fernsehinterview seit diesem Zusammenbruch hat der Däne jetzt angekündigt, seine Karriere auf jeden Fall fortsetzen zu wollen. Julia Weschenbach berichtet.
Der Kollege fragte mich vor, ja, ud af balancen, at jeg egentlig har været.
Mir wird erst im Krankenwagen bewusst, dass ich eigentlich tot war. Die Leute haben es gesehen und in ihren Wohnzimmern geweint oder geweint, wo auch immer sie es gesehen haben. Heute habe ich das Glück, ihnen zeigen zu können, danke für die Tränen, aber ich bin noch da.
Ja.
Danke für euer Mitgefühl, es geht mir gut. Das ist die eine Botschaft, die Christian Eriksen der Welt im ersten Interview nach seinem Zusammenbruch vermitteln will, das in dieser Woche im dänischen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Dass er noch da ist, ist nicht selbstverständlich. Minutenlang kämpfte ein Ärzteteam nach seinem Kollaps auf dem Fußballplatz um sein Leben, während sich seine Mannschaft und die Zuschauer in einem kollektiven Schockzustand befanden.
Det ser ikke godt ud, det her. Det ser slet ikke godt ud. Han er helt slukket i øjnene, Christian Eriksen. Nej, nej, nej. Jeg
kan ikke huske fra, da jeg er væk.
Ich kann mich an nichts davon erinnern. Ich habe mich nur fern gefühlt. Anfangs habe ich gekämpft, Luft zu kriegen, die Augen zu öffnen. Dann habe ich Leute gesehen, die überall um mich herum standen. All die Ärzte. Dann habe ich Stimmen gehört. Auch unseren Arzt, der über mich gesagt hat, er ist 30. Ich habe ihn sofort korrigiert und gesagt, nein, nein, ich bin 29, entspann dich. Also, ich war sofort bei Bewusstsein. Auch an die Stimmung damals, daran, wie er aus dem Stadion getragen wird, kann sich der Däne noch ganz genau erinnern. Nur die 3-4 Minuten davor sind weg. Im Krankenwagen schießt dem Fußballnationalspieler ein Gedanke durch den Kopf. Behaltet meine Fußballschuhe. Es ist aus. Ich werde nie mehr Fußball spielen können. Jetzt, nach rund 7 Monaten, in denen der Däne seinen Zusammenbruch nicht nur physisch, sondern auch mental verarbeiten musste, haben ihm die Ärzte genau dafür grünes Licht gegeben. Deshalb hat Eriksen im Interview des dänischen Rundfunks noch eine zweite Botschaft. Schreibt mich nicht ab. Ich bin fit. Und ich will wieder auf den Platz. Seit dem Herzstillstand lebt Eriksen mit einem Herzschrittmacher. In der italienischen Serie A, wo der offensive Mittelfeldspieler zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag war, darf er deshalb nicht mehr antreten. Gegen ein Comeback in der dänischen Nationalmannschaft spricht dagegen nichts. Mein Ziel ist es, bei der WM in Katar dabei zu sein. Das ist natürlich noch lang hin. Bis dahin heißt es einfach nur Fußball spielen und beweisen, dass ich wieder dasselbe Niveau erreichen kann wie vorher. Wenn ihm das gelingt, steht einer Rückkehr in die Nationalmannschaft nichts im Wege, wie Trainer Kasper Juhlmann gleich nach dem DR-Interview betont. Er ist einer der allerwichtigsten Spieler in unserer Mannschaft, außerhalb des Platzes und darauf. Christian ist ein Top-Spieler und ein Top-Mensch. Und er ist schon seit sehr, sehr langer Zeit einer der wichtigsten Spieler in der Nationalmannschaft. Deshalb würde uns das einen ordentlichen Boost geben. Allerdings bräuchte Eriksen bis zum Einsatz bei der WM Spielpraxis. In welchem Verein er eine Zukunft haben könnte, steht bislang noch in den Sternen. Gerade, scherzt Eriksen im Interview, sei er zum ersten Mal in seinem Leben arbeitslos. Seinem Agenten zufolge sind mehrere Vereine an dem Mittelfeldspieler interessiert. Etwa aus der Premier League, wo Eriksen bis 2020 spielte. Tottenham-Trainer Antonio Conte ließ am Freitag durchblicken, dass Eriksen die Türen bei seinem früheren englischen Club offen stehen. Wie es sein wird, das erste Mal wieder auf einem Platz zu stehen, kann sich Eriksen jetzt noch gar nicht vorstellen. Eins hat er aber nicht: Angst, dass sein Herz ihn noch einmal im Stich lassen könnte. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das noch einmal passieren könnte. Auch nicht auf dem Fußballplatz. Den Gedanken will ich aus den Köpfen der Leute haben, dass ich noch einmal umfallen könnte. Denn das ist nicht der Plan.
Den Beitrag von Julia Weschenbach finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Website deutschlandfunk.de/sport und gleich auch bei uns in der DLF-Audiothek-App. Schießbefehl ohne Vorwarnung gegen Demonstranten, blutige Unruhen, ein Machtkampf erschüttert seit Tagen Kasachstan. Was viele schon vergessen haben, Kasachstan hat sich mit Almaty um die Olympischen Winterspiele beworben, um genau die, die jetzt in gut 3 Wochen in Peking beginnen. 4 Stimmen Vorsprung hatte Chinas Hauptstadt damals bei der IOC-Abstimmung. Mit Gesine Dornblüt, die Vergabe verfolgt hat und die Region kennt, habe ich vor dieser Sendung gesprochen und sie gefragt, ob Almaty angesichts der aktuellen politischen Situation der bessere Austragungsort als Peking gewesen wäre.
Also das Hauptargument damals für Almaty war, das können wir uns ja noch mal in Erinnerung rufen, die Wintersporttradition in der Region. Almaty liegt am Fuße des Tien-Shan-Gebirges und Kasachstan wollte damals punkten mit kurzen Wegen. Viele Anlagen und Stadien waren schon da und ein Teil war schon erprobt worden bei den Asien-Winterspielen 2011. Neubauten hätte es vor allem im Stadtgebiet von Almaty geben müssen. Was die politische Situation betrifft, das war schon damals ein autoritäres Regime. Aber der Unterschied zu China heute, würde ich sagen, ist, Kasachstan hat keine Aggression nach außen zu seinen Nachbarn und unterdrückt auch nicht einzelne Volksgruppen. Aber es gab schon damals bei der Bewerbung keine freie Presse. Das Land war von Korruption und Kleptokratie geprägt. Die Bevölkerung lebt, obwohl das Land so reich ist mit seinen vielen Rohstoffen, gerade auf dem Land in Armut.
Was ist denn aus dem Wintersportort, dem geplanten für die Olympischen Winterspiele, geworden?
Also es gab 2017 eine Winteruniversiade in Almaty. Es gibt auch seit einigen Jahren regelmäßig eine internationale Sportmesse. In Kasachstan, muss man wissen, ist Sport Mittel der Politik. Ich habe da mal in ein Strategiepapier der Regierung geschaut. Da ist die Rede von Sport als Symbol der nationalen Einheit. Und das heißt da so wörtlich, Sport ist ein wichtiger Aspekt, um einen neuen Patriotismus, Stolz und Solidarität im Land zu schaffen. Und deswegen ist für Kasachstan es auch so wichtig, große Ereignisse, internationale große Ereignisse durchzuführen.
Wenn man das hört, dann erinnert das sehr an Russlands Sportpolitik, die in den letzten Jahren ja viel im Fokus auch der Weltöffentlichkeit stand. Wie nahe sind sich denn russische und kasachische Sportpolitik?
Ja, ziemlich nah. Das war interessant zu beobachten im Rahmen der Diskussion auf dem Höhepunkt der Anti-Doping-Sanktionen gegen Russland. Das war ja im Vorfeld von Olympia in Pyeongchang 2018. Da wurde das natürlich auch in Kasachstan diskutiert. Und von den Sportfunktionären kam damals große Solidarität mit Russland. Da war die Rede, genau wie in Russland, von politischem Missbrauch des Sports. Es werde mit zweierlei Maß gemessen und gegen Russland, Kasachstan und andere postsowjetische Staaten viel härter vorgegangen als gegen andere Staaten. Und es gab ja übrigens gegen Kasachstan auch Dopingvorwürfe. Ich will daran erinnern, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA vor den Spielen in Rio 2016 zum Beispiel dem kasachischen Anti-Doping-Labor auch die Akkreditierung entzogen hat.
Dann lassen Sie uns noch ein bisschen auf den kasachischen Sport schauen. Wie steht es um den aktuell?
Also es wird immer wieder versprochen, den Breitensport auszubauen. Ich habe da Zahlen von 2020 gefunden. Da hat der Präsident des Landes gesagt, nur 1/3 der Kinder und Jugendlichen würden Sport treiben. Der Hintergedanke dabei übrigens, der dann auch in einem Atemzug genannt wird, ist, 40% der Jugendlichen seien wehrdienstuntauglich. Also da hat man durchaus auch, sagen wir mal, seitens des Staates Hintergedanken, was die Fitness angeht der Menschen. In der Umsetzung dieser Strategien, also man will den Breitensport ausbauen, gibt es große Unterschiede zwischen den Metropolen und den kleineren Orten. Was den Sport insgesamt angeht, Kasachstan ist eher bekannt für seinen Kampfsport. In der Bevölkerung mag man Bergsteigen und Fußball. Es gibt Nationalsportarten, die für uns exotisch klingen, zum Beispiel die Jagd mit Adlern oder Falken, also mit Vögeln. Was den Hochleistungssport betrifft, da hatte Kasachstan einen ziemlichen Rückschlag im vergangenen Jahr 2021. Denn bei den Sommerspielen in Tokio kam Kasachstan im Medaillenspiegel nur auf Platz 83. Zum Vergleich, 2016 in Rio de Janeiro war das noch Platz 22. Die Kritik danach war groß. Es gibt jetzt die Forderung nach grundlegenden Reformen im gesamten Sport, in der Sportförderung, im Training. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sich die Staatskrise in Kasachstan auf die Sportler auswirkt. Die Regierung spricht ja schon von Normalisierung, aber da sind, glaube ich, noch viele Fragezeichen.
Die Einschätzung von Gesine Dornblüt zum Sport in Kasachstan. Gemeinhin werden autokratische Staaten wie Saudi-Arabien oder China des Sportswashing bezichtigt. Sie würden den Sport also ausnutzen, um ein freundliches, weltoffenes Image nach außen zu transportieren. Doch vielleicht ist diese Sichtweise eingeengt. Wie gehen denn eigentlich westliche Demokratien mit Sport um? Konstantin Eckner mit einer Bestandsaufnahme.
Sportswashing. Dieser Begriff wurde 2018 in das Oxford-Wörterbuch aufgenommen, nachdem er vermehrt in NGO-Kampagnen und Medienberichten aufgetaucht war. Mittlerweile hat sich die Terminologie fest etabliert und wird auch für die Olympischen Spiele in Peking und die Fußball-WM genutzt. Der Begriff ist relativ neu, die Praktik selbst jedoch nicht.
Von Hitlers Olympischen Spielen über die Fußball-WM 1978 in Argentinien, die während der Militärjunta stattfand, bis hin zu den Olympischen Spielen in Peking. Jedes Mal haben sich diese Staaten um diese großen Sportevents bemüht und man kann argumentieren, dass es sich immer um eine Form von Sportswashing gehandelt hat.
Meint Felix Jacobs von Amnesty International. Als Ausrichter oder Investoren sind die Autokraten prominente Mitglieder der Sportfamilie und profitieren vom positiven Image. Das ist hinlänglich bekannt. Trotzdem gibt es nur wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich bisher mit den diversen Dimensionen von Sportswashing beschäftigt haben, meint Ökonomieprofessor Simon Chadwick.
Wenn man Sportswashing bei Google Scholar eingibt, wo akademische Veröffentlichungen und Studien gelistet sind, taucht quasi nichts auf. Es ist also ein Begriff, der recht neu und noch relativ unerforscht ist.
Der Brite Chadwick nennt ein Beispiel, das sein Heimatland betrifft und bislang mit der Historie von Sportswashing nicht wirklich in Verbindung gebracht wurde.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich 107.000 Südafrikaner in britischen Konzentrationslagern in Südafrika befunden. 28.000 dieser 107.000 kommen in Konzentrationslagern ums Leben. Und zur gleichen Zeit entsendet die britische Regierung Fußballteams, Rugbyteams, Cricketteams nach Südafrika, um die Einheimischen bei Laune zu halten und ihnen zu zeigen, dass man für sie da wäre. Ich denke, wenn wir über Sportswashing sprechen, dann müssen wir den Begriff öffnen und es nicht nur als ein beispielsweise rein saudi-arabisches oder chinesisches Phänomen betrachten.
Die Tendenz in der Berichterstattung durch NGOs und Medien geht dahin, Sportswashing ausschließlich bei Akteuren zu verorten, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen und außerhalb eines Rechtsstaats agieren. Auf Länder im sogenannten globalen Westen trifft dies selten zu, aber die Grenze zwischen klassischer PR und Sportswashing ist schwammig. Wird durch Antidiskriminierungskampagnen der UEFA versucht, die Lage in einigen Mitgliedsländern zu beschönigen? Wird durch die Bewerbung der immer noch kleinen Formel E versucht, die schlechte Umweltbilanz des Motorsports zu verschleiern? Wird durch die Kooperationsaktionen der American Football League NFL mit dem US-Militär versucht, die Verfehlungen der Streitkräfte vergessen zu machen? Auf derlei Fragen kann man mit Nein antworten. Aber die Sportligen und Großevents werden auch von westlichen Regierungen gezielt genutzt, um Werbung zu betreiben. Die britische Regierung arbeitet zum Beispiel seit dem Sommer mit der Premier League zusammen für eine Werbekampagne in 145 Ländern, die Großbritannien als dynamisches und zukunftsorientiertes Land präsentieren soll. Die Verantwortlichen verweisen darauf, dass laut Umfragen die Premier League am ehesten ein positives Gefühl gegenüber Großbritannien bei Menschen hervorruft. Eine derartige Kampagne kommt dann gelegen, um auch ohne ausgeklügelte Strategie brenzliche Themen ein Stück weit zu entschärfen. Zum Beispiel, als im September eine Analyse der Action on Armed Violence zeigt, dass die britische Regierung knapp 300 afghanische Familien für die illegale Tötung von Angehörigen entschädigt hat. teilweise mit nur wenigen 100 Pfund. Wo ziehen wir aber die Grenze zwischen Sportswashing und Imagekampagne? Peter Heidt, der für die FDP im Bundestag sitzt, hat dazu folgende Meinung.
Ja, in dem Augenblick, wenn ich den Rechtsstaat verlasse, in dem Augenblick, wo ich die Unterdrückung, die willkürliche Unterdrückung von Gruppen in meinem Land eben damit versuche zu relativieren, das ist für mich die Grenze. Solange ich wirklich nur ein positives Image zeigen will von meinem Land, ist das für mich in Ordnung. Und da muss man die Grenze setzen.
Schlussendlich ist die Debatte um die genaue Definition von Sportswashing vielleicht auch eine rein akademische. Denn in der Öffentlichkeit ist es gerade Menschenrechtsorganisationen wichtig, die schlimmsten Täter mit Nachdruck an den Pranger zu stellen. Eine Aufweichung des Begriffs liegt deshalb Wenzel Michalski, dem Deutschlanddirektor von Human Rights Watch, fern.
Wenn wir mit starken Begriffen überall in einer gleichen Art mit uns herumwerfen, also wie zum Beispiel auch Corona-Gegner den gelben Stern in einer antisemitischen Weise verunglimpfen, dann entwerten wir sozusagen die Begriffe, aber auch das, was dahinter steckt. Also es gibt Unterschiede, klar, zwischen Autokratien und Demokratien. Das heißt nicht, dass man den Demokratien oder Rechtsstaaten alles durchgehen lassen darf. Also im Gegenteil, man muss auch dort zu einer Diskussion weiterführen. Aber wie gesagt, der Unterschied, der muss manifestiert werden.
Sportswashing, eine Bestandsaufnahme und Begriffserklärung von Konstantin Eckner. In einem Jahr mit Olympia in Peking und Fußball-WM in Katar, sicher nicht unwichtig. Sport am Samstag im Deutschlandfunk. Corona ist nicht nur Thema in der Fußball-Bundesliga oder bei den Australian Open. Wir haben es schon gehört in dieser Sendung. Auch in der deutschen Eishockey-Liga wirbelt das Virus diese Saison gehörig durcheinander. Jetzt muss das nächste Team in Quarantäne. Mehr dazu von Christina Hövelhans.
Jetzt sind es schon 4 Teams, die Corona-bedingt pausieren müssen. Die abstiegsbedrohte Mannschaft der Bietigheim Steelers kann morgen nicht zum Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguinen antreten. Das Gesundheitsamt hat eine Quarantäne für einen Großteil des Teams angeordnet. Weil nur noch 10 Feldspieler und kein Torhüter mehr zur Verfügung stehen, muss die Partie abgesetzt werden. Die Corona-Sorgen der DEL werden damit immer größer. Erst am Freitag hatte Liga-Geschäftsführer Gernot Trippke in der Sportschau gesagt:
Langsam wird's eng und enger. Wir müssen gucken, wie wir uns jetzt, glaube ich, erstmal in die Pause von Olympia retten.
Mehr als 30 Spiele müssen bereits nachgeholt werden. Einige davon, weil die DEL ihren Clubs erlaubt hat, nach Absprache Spiele zu verlegen, um die Profis mit Auffrischungsimpfungen zu versorgen. 10 von 15 Teams sind bereits geboostert. Für Iserlohn und Wolfsburg standen Termine dafür bereits fest. Beide Teams mussten aber in den letzten Tagen in Quarantäne. Auch München kann aktuell nicht spielen. Der Spielplan ist eng, auch weil im Mai noch eine WM in Finnland im Terminkalender steht.
Da gehen uns die Spieltage aus und wir können die Clubs jetzt auch die Mannschaft ja nicht 4-mal pro Woche spielen lassen oder vielleicht mal einmal, aber nicht dauerhaft.
Möglich könnte sein, als Plan B, so Trippke in der Sportschau weiter, die Playoffs zu verkürzen. Anders als die NHL bleibt die deutsche Eishockeyliga aber dabei, Spieler für die Olympischen Winterspiele in Peking abzustellen. Ligachef Trippke glaubt aber, der Wille der Spieler nach Peking zu fahren, könne bröckeln.
Damit kommen wir zum Wintersport des Tages. Erst das für Innsbruck nachgeholte Springen am Mittwoch. Am Donnerstag dann das planmäßige Turnierspringen. Heute Wettkampf Nummer 3 in Bischofshofen. Aus deutscher Sicht gab es nichts zu holen. Martin Thiel.
Müde und glücklos präsentierten sich die deutschen Skispringer beim dritten Wettkampf innerhalb von 4 Tagen in Bischofshofen. Einzig Karl Geiger, der Turniervierte, kam einigermaßen an seine Top-Leistungen heran und wurde beim Sieg des Norwegers Marius Lindvik Achter. Und damit zog Geiger bei eisigen Temperaturen und Rückenwind ein halbwegs zufriedenes Fazit.
Ja, die Sprünge waren, glaube ich, okay. Für die Übergranate war jetzt nicht dabei, aber alles in allem ist in Ordnung.
Die anderen deutschen Skispringer wirkten eben müde oder hatten Pech. Severin Freund stürzte nach einem guten Sprung, blieb unverletzt, verpasste aber den zweiten Durchgang. Markus Eisenbichler wurde disqualifiziert, der Anzug passte nicht. Und so wurde Olympiasieger Andreas Wellinger zweitbester Deutscher und belegte Rang 19. Vor allem mit dem zweiten Sprung war er zufrieden, da er nach einer langen Verletzungspause seine alte Form erst wieder finden muss.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich bin auf dem richtigen Weg, ich kriege immer wieder ein bisschen Futter am Weg gelegt. Ja, von dem her bin ich mal definitiv zufrieden, es geht in die richtige Richtung.
Aber mit Platz 8 und 19 und sonst keinem Springer unter den Top 20 ist das deutsche Team kein Topfavorit für das Teamspringen. Das sind die wiedererstarkten Österreicher, die 6 Springer unter den Top 12 hatten.
Team Österreich durfte auch in der nordischen Kombination jubeln über die Wettbewerbe im Val di Fiemme. Andreas Hönig.
Ein Österreicher, Johannes Lamparter, kam nach einem Sprung und dem Lauf über 10 Kilometer zu seinem ersten Weltcupsieg. Dahinter aber viel Schwarz-Rot-Gold. Vinzenz Geiger setzte sich im Schlusssport um Platz 2 gegen den dreifachen Olympiasieger Erik Frenzel durch. Der unterlegene Frenzel nahm es sportlich.
Für mich war es ein hartes Rennen, aber auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit dem Wettkampf heute, mit dem Sprung, mit dem Lauf. Überall gibt es noch kleine Reserven und das stimmt mich positiv, so kann ich weiter arbeiten und ich glaube, wir sind ein Auto. Ich bin auf einem guten Fahrwasser.
Positiv verlief der Wettkampf auch für Johannes Rizek. Nach einer bisher schwierigen Saison kam der Oberstdorfer als Fünfter ins Ziel und holte sich damit die halbe Olympianorm. Im Wettkampf der Frauen kam Cindy Harsch als beste Deutsche auf Platz 12. Der Sieg ging erneut an die Weltcup-Gesamtführende Gida Westfold-Hansen aus Norwegen.
Schwer verletzt hat sich heute die deutsche Riesenslalomfahrerin Paulina Schlosser. In Kranjska-Gora brach sie sich bei einem Sturz den Unterschenkel. Es gewann Sarah Hector aus Schweden. Wer das Männerrennen in Adelboden für sich entscheiden konnte, weiß Martin Raspel.
Den Sieg holte sich der Riesenslalomfahrer der Saison schlechthin. Der Schweizer Marco Odermatt holte im fünften Riesenslalom seinen vierten Saisonsieg. Vor Manuel Feller aus Österreich und Alexis Pintiro aus Frankreich. Alexander Schmid, aktuell der beste deutsche Riesenslalomfahrer, nahm als Neunter des ersten Laufs die Herausforderung an, war im zweiten Durchgang klar auf Top-10-Kurs, rutschte dann aber über den Innenski weg und schied aus. Eine für ihn gute Vorstellung lieferte der zweite deutsche Fahrer im zweiten Durchgang ab. Julian Rauchfuß kam auf Rang 21, immerhin sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt.
Nach dem Rennen habe ich Wolfgang Mayer in Adelboden erreicht. Der Alpindirektor im Deutschen Skiverband hatte gestern bereits in einem Interview gesagt, die Spiele von Peking seien kaum zu verantworten. Wie er das gemeint hat, hat er mir dann im Interview erklärt.
Weil die Chinesen hier Testformen und Testwerte reinziehen, die nicht kompatibel sind und nicht nachvollziehbar sind, wie es in Europa stattfindet. Also das Beispiel, also mein Thema ist, man weiß, und das hat man ja wissenschaftlich oft genug jetzt wiederholt, dass wenn jemand positiv getestet wird und ist über einen CT-Wert von 30, dann hat er zwar Corona-Partikel, aber er ist nicht mehr infektiös. Die Chinesen gehen jetzt ran und das war die Information, die ich jetzt von mehreren Seiten bekommen habe, entziehen diese PCR-Tests von 35 CT-Werte auf 40 hoch. Das heißt, du wirst als positiv gewertet oder getestet, wenn du auch gar nicht mehr infektiös bist. Und das finde ich persönlich nicht in Ordnung, dass man da von Seiten der nationalen oder internationalen Verbände hier nicht mehr eine klare Forderung stellt und eine klare Aufstellung macht. Und zwar angelehnt an dem, was die Wissenschaft sagt. Und da können Sie zum Beispiel mit dem Professor Wohlfahrt von der Charité telefonieren. Der wird Ihnen das sehr wohl bestätigen, dass man von Seiten der Wissenschaft sagt, wenn man über CT30 hat, dass man dann nicht infektiös ist. Somit ist aus meiner Sicht jeder Willkür Tür und Tor geöffnet, weil keiner kann sich mehr dagegen wehren, ob er positiv getestet wird oder nicht.
Das heißt, Sie sorgen sich auch davor, dass man möglicherweise manipulieren kann und ein Athlet, der möglicherweise unliebsam ist, weil er Richtung Medaillen schielt, dann relativ schnell aus dem Verkehr gezogen werden könnte?
Das kann auf jeden Fall passieren. Wie gesagt, da kann man jetzt über viele Dinge diskutieren. Man hatte sich in Sochi auch Dinge nicht vorstellen können, die passiert sind. Man hatte sich nicht vorstellen können, dass man Blutproben durch die Wände durchreichen kann und Urinproben. Und man hatte sich nicht vorstellen können, wie man Ergebnisse manipulieren kann. Aber mit dem PCR-Test, und zwar mit dieser Willkür der PCR-Test, ist ein Tür und Tor geöffnet. Das ist einfach so. Das ist aber meine persönliche Meinung. Da können Sie gerne auch jemand anders fragen, wie man das sieht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass man hier Athleten x-beliebig aus dem Verkehr ziehen kann, so wie man heute Dinge braucht oder nicht braucht.
Was erwarten Sie denn dann jetzt vom Weltskiverband und vom Internationalen Olympischen Komitee?
Eigentlich gar nichts mehr, weil diese Themen sind bekannt. Diese Themen hat man auch in der Vergangenheit schon öfters angesprochen. Aber Sie brauchen sich ja bloß einmal die Statements des IOCs anhören. Ich habe gerade wieder Herrn Bach gelesen, wie cool er das findet, dass man hier so strikt vorgeht und dass da ganz entspannt wird. Aber es wird natürlich viel strenger werden wie in Japan. Ich habe da sowieso keine Hoffnung mehr, weil es geht in vielen Bereichen um ganz andere Dinge. Und deshalb erwarte ich mir auch vom IOC nichts. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben, dass es auch noch Menschen gibt, die mitdenken und auch gewisse Dinge mal kritisch betrachten können. Aber Erwartungen habe ich keine.
Salopp gesagt, Herr Mayer, klingt das so, als hätten Sie so gar keine Lust auf Peking.
Also ich persönlich, für mich, habe keine Lust auf Peking. So habe ich auch immer gesagt, dazu stehe ich auch. Es macht mir keinen Spaß, in eine Stadt zu gehen, wo ich permanent überwacht werde, wo man mir vorschreibt, wo ich hingehen darf, wo man mir vorschreibt, ob ich beim Jubel eine Maske aufsetzen muss oder nicht, dass ich permanent überwacht werde. Und das ist aber mein persönliches Statement und das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob er das haben möchte oder nicht.
Jetzt sind Sie ja Sportdirektor für die Alpinen. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, damit Sie und auch Ihre Athleten wieder Vertrauen fassen können und damit Sie auch das Gefühl haben, Sie können Ihre Athleten bestmöglich schützen vor den Manipulationen, die Sie ja befürchten?
Ich habe kein Vertrauen. Das sage ich definitiv, weil ich bin zu lange schon dabei. Und auch das, all das, was ich im Vorfeld gesehen habe und was man hier im Vorfeld gemacht hat, ich traue dem IOC null. Also das ist aber auch wieder, das nehme ich für mich persönlich in Anspruch, das ist meine persönliche Meinung. Und das andere müssen Sie die Athleten selber fragen oder andere Leute fragen, was sie dazu. Und ich persönlich traue dem IOC auf keinen Fall, weil da braucht man nicht einmal drei Finger dazu zu sehen, um was es denn wirklich geht. Um Sport geht es in vielen Bereichen auf jeden Fall nicht mehr.
Sie haben ja Kontakt mit den Sportlern, jetzt zum Beispiel in Adelboden beim Riesenslalom heute auch. Sie haben in dem Interview beim Sportinformationsdienst auch gesagt, dass Sie Sorge haben vor der psychischen Belastung der Athleten, dass die eigentlich immer vor dem nächsten Test Angst haben müssen, dass der vielleicht doch positiv sein könnte. Ist das ein Thema jetzt in der Vorbereitung auch? Bereiten Sie sich da irgendwie speziell drauf vor, auf diese mentale Belastung?
Das Thema für uns ist natürlich, dass wir in einer 48-Stunden-Periode getestet werden, dass wir in Peking dann in 24 Stunden getestet werden. Und man weiß ja nie, was bei diesen Tests rauskommt. Das heißt, du weißt als Sportler nie, ob du morgen aus dem Wettkampf oder aus den Bereichen rausgezogen wirst, weil du plötzlich als positiv getestet wirst. Und das ist definitiv eine Belastung. Aber da können Sie jeden der Leute fragen, dass man hier, wie gesagt, mit einer gewissen Erwartung lebt. Hoffentlich bin ich nicht dabei, weil man weiß ja nicht, wo man sich infiziert hat oder wo man sich infizieren kann oder wo das passiert, sondern das ist ja etwas, was passiert. Und du bist als Sportler ja und oder als Mensch in der Situation oft total überrascht, woher man denn plötzlich eine Infektion hat, weil man sich eigentlich regelkonform bewegt hat, aber es passiert trotzdem. Und durch diese ständige Testung lebt man halt immer, wie sagt man so, on the edge, auf der Kante.
Kann man mit diesen ganzen Voraussetzungen, mit dem, was Sie uns alles gerade schon geschildert haben, überhaupt an sportliche Rennen, an Medaillen und an Erfolge, die man vielleicht auch einplanen möchte, denken?
Also ich persönlich glaube nicht, aber meine, es gibt ja andere Leute, die haben andere Positionen, je nachdem, wenn sie dazu fragen, wird es verschiedene Meinungen zu den Themen geben. Man wird auch sehen, wer dann letztendlich wirklich noch nach Peking rüberkommt, welches Feld dann um die sogenannten Medaillen kämpft. Weil, also ich persönlich glaube nicht, dass hier wirklich die Elite in der kompletten Breite antreten wird, weil es gibt, das haben wir jetzt oft genug gesehen bei den letzten Rennen, es gab immer wieder Sportler, die aus dem System rausgenommen wurden, weil sie positiv getestet wurden. Und deshalb kann sich da jeder dann sein eigenes Urteil darüber machen. Ich persönlich eben glaube, dass das nicht so vonstatten geht, wie das die Spiele zuvor gegangen ist.
Es fehlen viele Stars, Sie haben es angesprochen, unter anderem auch Michaela Schifrin war als vielleicht der prominenteste Name positiv getestet. Der Renndirektor Markus Waldner sagt, es würde ein Wunder sein, wenn man wirklich mit all den großen Namen es bis nach Peking schafft, das sagen Sie jetzt gerade auch. Glauben Sie, langfristig gedacht, wird man dann auch beim Weltskiverband, wenn auch nicht vielleicht beim IOC, aber beim Weltskiverband sich Gedanken darüber machen, ob das wirklich so sinnvoll ist, Olympische Spiele unter diesen Rahmenbedingungen?
Also normalerweise dürfte man so eine Frage gar nicht stellen, sondern die ist für mich selbsterklärend. Ein Weltskiverband, wenn sich da keine Gedanken darüber macht, dann ist er total deplatziert. Ich meine, das sind seine Sportler. Das ist ihre Performance, die man da abgibt. Wenn man sich da nicht Gedanken darüber macht, über die Dinge, die jetzt gerade passiert sind oder die in den Testwettkämpfen passiert sind, dann weiß ich nicht, für was ein Weltverband überhaupt noch da ist.
Ich merke schon, es raucht ordentlich bei Ihnen. Sie haben ordentlich Druck auf dem Kessel sozusagen, muss man sagen, oder?
Nö, ich habe keinen Druck auf den Kessel, aber man kann doch nicht immer von allen Leuten glauben, dass man jetzt durch die Lande zieht und alles da schön findet, was da gerade abläuft. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man doch weiß, und ich meine, das hängt ja gar nicht von mir ab. Sie brauchen doch bloß einmal schauen, wie sich gerade einmal die Sportlandschaft und wie sich die gesamte Gesellschaft bewegt. Und das sind halt einfach Themen, die gehören auch einmal von ein bisschen kritischen Seiten angesprochen. Und das habe ich mir jetzt rausgenommen und dann ist es auch wieder gut. Ja.
Bleibt aber eigentlich nur noch ein Schluss übrig, oder? Zu Hause bleiben, gar nicht erst hinfahren nach Peking.
Ja, das habe ich schon mal ein paar Mal erklärt. Das geht nicht so einfach, weil wir natürlich in der gesamten Sportförderung, wenn Sie sich das System in Deutschland anschauen, dann gibt es ja diesen Deutschen Olympischen Sportbund und der ist ausgerichtet nur eigentlich auf die Olympiamedaillen. Also natürlich könnten wir das tun, aber wir sind natürlich auch in einer gewissen Form abhängig von öffentlicher Unterstützung. Der Skiverband vielleicht weniger wie manche andere Verbände, aber auch wir können es nicht ganz ohne schaffen. Das heißt, wir haben einen bestimmten Druck, dort anzutreten, weil wenn wir das nicht tun und man streicht uns gewisse Unterstützungen, dann gibt es auch den Wintersport in der Form und der Qualität nicht mehr.
DSV-Alpindirektor Wolfgang Mayer hier im Deutschlandfunk. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Vor Ort in Peking bereits umgesehen, hat sich eine Delegation der deutschen Biathlon-Mannschaft über die gewischten Gefühle dabei berichtet. Philipp Weißkirch.
Wer in dieser Zeit nach China muss, muss einige hohe Hürden überwinden.
Was man so alles beachten muss, die Aufwendungen für die Reise an Formalitäten, die notwendig sind, die sind immens gewesen.
Bundestrainer Marc Kirchner trat die Reise ins ferne Asien nicht an. Ein kleines Team nur hat vor kurzem die Biathlonanlage in den Bergen dort besucht, 200 Kilometer weg von Peking. Von da brachten die deutschen Techniker eigentlich erstmal ganz gute Nachrichten mit nach Hause.
Die Reise selber, die Unterkunft, die Trainingsstätte und auch die Abwicklung der Tests, die sie gemacht haben, das hat alles super funktioniert.
Diese Infos hat Kirchner von Bernd Eisenbichler. Er ist der sportliche Leiter Biathlon beim Deutschen Skiverband. Und Eisenbichler war also einer von wenigen in China zwischen den Jahren.
Es ist kein Winter Wonderland. Es ist jetzt nicht so wie ein Oberhof mit Neuschnee und so. Es gibt wenig Schnee. Es ist alles auf Kunstschnee. Das heißt stabile Verhältnisse. Aber wir konnten unsere Arbeit gut machen und die Organisation drüben war gut.
Eisenbichler und die Techniker haben zum Beispiel Aufnahmen gemacht von der Strecke, die bislang kein deutscher Athlet kennt. Diese Aufnahmen werden auf 3D-Brillen gespielt. So können sich die Skijäger das Profil schon mal verinnerlichen, vor der ersten echten Trainingseinheit vor Ort. In China waren übrigens alle sehr freundlich, berichtet Bernd Eisenbichler, aber es kann eben auch ungemütlich werden.
Natürlich, das Corona-Management ist extrem restriktiv. Auf der einen Seite atmosphärisch natürlich dann nicht so toll, aber man fühlt sich ja relativ sicher, sich nicht zu infizieren.
Wer sich aber infiziert, muss in Isolation. Dabei sind die Zustände in den Quarantänehotels offenbar chaotisch. Das deutsche Rodelteam zum Beispiel hat da schlechte Erfahrungen gemacht im Dezember beim Weltcup, auch in puncto Essen, Test- und Trainingszeiten. Und dann wäre da ja auch noch die Kritik an der Politik des Gastgeberlandes.
Ich glaube, man muss nicht verhehlen, ich sage jetzt einmal persönliche Meinung, dass ich mit der Politik Chinas nicht einverstanden bin, speziell im Fall mit Tibet und mit den Uiguren, was da passiert.
Und in seiner Funktion als sportlicher Leiter formuliert Bernd Eisenbichler mit Blick auf die Spiele:
Wir müssen versuchen, uns schon auf den Sport zu konzentrieren, ohne das andere aber zu negieren. Wir werden die Themen auch ansprechen, wo es geht. Und ich hoffe, ganz ehrlich, dass IOC den Schuss gehört hat und jetzt reagiert und die Spiele wieder dahin vergibt, wo sie hingehören.
Ja, da gibt es Zustimmung von Biathletin Denise Herrmann.
Vielleicht muss man da auch in Zukunft sich mal ein bisschen mehr Gedanken, an welche Orte man das vergibt.
Aber sie sagt auch:
Wir hätten es im eigenen Land haben können, wir wollten es nicht.
Neben München haben auch Orte in Norwegen, Schweden und der Schweiz die Olympia-Ausrichtung abgelehnt. Und so fiel am Ende die Wahl auf Peking. Am 31. Januar brechen die deutschen Biathletinnen und Biathleten auf mit einer Mischung aus Vorfreude und Sorge zum Abenteuer nach China.
Auch sportlich ist im deutschen Team noch einiges zu tun, wie die Mixstaffeln heute in Oberhof beweisen. Thomas Kunze.
In der Single-Mixed-Staffel lagen Erik Lesser und Franziska Hildebrand lange Zeit sehr gut im Rennen. Lesser schoss schnell und präzise. Beim letzten Wechsel konnte Franziska Hildebrand sogar als Führende auf die Runde gehen. Dann aber häuften sich bei ihr die Schießfehler. Hildebrand verlor bei 4 Nachladern viel Zeit und am Ende wurde es nur der 7. Platz. Der Sieg ging an das russische Duo. In der klassischen Mixed-Staffel zuvor zeigte das deutsche Quartett einen soliden Auftritt. Roman Rees und Benedikt Doll liefen die Staffel ordentlich an. Bei Halbzeit stand ein 3. Rang zu Buche. Dann waren Vanessa Vogt und Vanessa Hinz an der Reihe. Am Schießstand agierten beide überzeugend, aber auf der 2,5 Kilometer langen Runde blieben zu viele Sekunden liegen. Letztendlich kam die deutsche Staffel als 6. ins Ziel. Der Sieg ging souverän an Norwegen.
Rang 2 beim Weltcup in Sigulda. Rodler Felix Loch hat seinen ersten Saisonsieg verpasst. Die Formkurve zeigt aber vor Peking nach oben. Christas Apajotz gewann auf der Heimbahn. Toni Eggert und Sascha Beneken haben bei den Doppelsitzern den Weltcupsieg geschafft. Schon seit Monaten in Topform ist Bobfahrer Francesco Friedrich. Auch in Winterberg hat er den Weltcup gewonnen, berichtet Uli Schäfer.
Francesco Friedrich ist und bleibt der beste Bobpilot der Welt. Der Doppel-Olympiasieger holte sich in Winterberg mit Anschieber Alexander Schüller seinen 64. Weltcupsieg und baute seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Francesco Friedrich fuhr im Zweierbob in beiden Läufen Bestzeit und sogar Bahnrekord und hatte am Ende 33 Hundertstel Sekunden Vorsprung vor den Zweitplatzierten Johannes Lochner und Florian Bauer. Platz 3 belegten Justin Cripps und Cam Stones aus Kanada. Christoph Hafer und Matthias Sommer wurden Fünfte. Im Monobob hatte es zuvor Laura Nolte aufs Podest geschafft. Die beste deutsche Bobpilotin wurde auf ihrer Heimbahn in Winterberg Dritte. Der Sieg ging an Elena Mayers-Taylor aus den USA vor der Australierin Brianna Walker.
Weltcupsieg auch für Snowboardcrosser Martin Nörl. Er gewann in Krasnojarsk. Im Parallel-Riesenslalom landete Stefan Baumeister in der Schweiz heute auf Rang 2. Dimitri Loginov aus Russland gewann. Mariah Bell hat etwas Besonderes geschafft. Mit 25 wurde sie US-Eiskunstlaufmeisterin und ist die älteste seit 95 Jahren und auch die älteste Olympiateilnehmerin in dieser Disziplin für die USA. Mit 25. Mehr sage ich da nicht zu. Wir schauen noch kurz in die Bundesliga. Frankfurt führt weiter 2:0 gegen Dortmund. Gespielt sind jetzt 68 Minuten. Den Spielbericht dann in Sportaktuell ab 22:50 Uhr. Bis dahin einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Matthias Frieber.